Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im 90. Game Talk. An meiner Seite, und diesmal ausnahmsweise mal wieder wirklich an meiner Seite, darf ich den Butch begrüßen. Hi.
Hi, Joey.
Heute haben wir ein Spiel uns vorgenommen. Der Titel hat es wie immer verraten. Halo 3 und auch ein bisschen ODST. Das uns beiden ja sehr am Herzen liegt. Vielleicht müssen wir hier also gleich vorweg noch erklären, warum war dieses Halo 3 eigentlich so wichtig für uns, ohne dass wir jetzt hier schon zu viel vorwegnehmen?
Ja, wir haben ja gerade vorhin in die Release-Daten geguckt. Es ist jetzt über 10 Jahre her, dass das Halo 3 released wurde. Damit haben wir ja schon ganz viele Zeit verbracht. Schon damals, also vor 10, 11 Jahren, und auch dann wieder, als die Spiele dann wieder auf der Xbox One veröffentlicht wurden. Das war schon eines der Spiele, die wohl unsere Gaming-Geschichte stark mitgeprägt hat.
Ja, ich glaube, für mich war es auch eines der ersten Spiele, das ich mal wirklich so intensiv gespielt habe. Nicht im Sinn von Age of Empires 2, dass ich einfach viel gespielt habe, sondern ein Spiel, das ich sehr bewusst viel gespielt habe. Mit ein bisschen das Üben und das Versuchen zu erreichen und so weiter.
Ja, zu der Zeit, als das Spiel herausgekommen ist, da waren wir, jetzt muss ich kurz rechnen, 16 Jahre jung.
Ja, so um den Dreh, ja.
Da wurde uns mal bewusst, man kann da schon einiges reinstecken in so ein Spiel. Wir haben uns auch dann später mal noch einen, oder du zumindest, einen passenden Controller gekauft. Ja. Einfach, um das Spiel dann irgendwie noch besser zu spielen.
Ja. Da haben wir also ein bisschen was rein investiert, dazu dann aber später natürlich mehr in einem eigenen Kapitel. Hier wollen wir aber zuerst wie immer mit dem Release beginnen. Wir haben es schon gesagt, über 10 Jahre genauer kam das Spiel im September 2007. Entwickelt wurde es, das wissen die meisten noch, von Bungie. Die haben da mal quasi exklusiv für Microsoft Halo-Spiele gemacht. Haben sich dann aber später losgelöst, sind dann zu Activision und haben da Destiny gemacht. Und wer die aktuellsten News verfolgt hat, der weiß auch schon, auch von dieser Verbindung haben sie sich jetzt dann wieder losgelöst. Bald werden sie unabhängig Spiele machen können.
Und wenn wir gerade von Activision sprechen, zur gleichen Zeit ungefähr im November desselben Jahres ist COD 4 Modern Warfare released worden.
Ja, zur zeitlichen Einordnung haben wir euch das kurz rausgesucht, um zu sehen, ja, was ist denn an größeren Shooternamen zu der Zeit so rumgegeistert. Und Modern Warfare 1, also COD 4, war besonders aus heutiger Perspektive natürlich da ein Riesenschritt. Jetzt aber wieder zu Halo 3. Wir wollen kurz den Plot erläutern und da vorweg, wir haben versucht, uns da nochmal einzulesen, haben Videos angeguckt und so weiter und die Geschichte ist wirklich komplex. Sie erstreckt sich auch nicht nur über Spiele. Es gibt da mittlerweile Comics, Filme, Fernsehserien, Bücher und nicht nur die typischen Halo-Spiele, sondern dann auch noch die Halo-RTS-Spiele, die Halo Wars-Titel und so. Also das ist eine riesige Geschichte. Die wollen und können wir auch gar nicht jetzt hier wiedergeben. Wir werden im Folgenden aber einfach kurz auf die Geschichte von Halo 3 eingehen. Wer es ein bisschen genauer haben will, der guckt am besten in die Shownotes. Die sind wie immer bei dir direkt schon im Podcatcher zu finden, in der Beschreibung in deiner Podcast-App. Denn da verlinken wir noch 1, 2 Videos, die dir die Geschichte dann ausführlicher erklären würden. Wer nicht direkt im Podcatcher gucken will oder kann, natürlich gibt es die Shownotes auch im Web, gametalk.fm/halo3. So, Butch, wollen wir es versuchen?
Ich gebe ja schon vorweg zu, ich habe die Story damals, und ich glaube, ich verstehe sie auch heute nicht wirklich, ja, Nie wirklich begriffen.
Wir haben ja die Kampagnen durchgespielt, auch mehrfach und Multiplayer und dies und das. Und ich habe ja auch ein Buch noch gekauft, mein erstes Videospielbuch, das ich überhaupt gekauft habe. Ich habe etwa jedes Halo-Spiel gespielt. Ich habe die Serie, den Anime, gewisse Filme. Ich habe eigentlich alles konsumiert dazu und ich konnte es jetzt auch einfach nicht frei niederschreiben. Ich habe es nicht gecheckt.
Ich glaube, das liegt ein Stück weit an der Story, die einfach ein bisschen vollgepresst ist und dann eigentlich nicht so einen klaren Strang hat. Andererseits, das ist vielleicht auch nicht die Stärke des Spiels. Also die Story ist toll, die Atmosphäre ist eigentlich die Story. Und
ja,
das Gameplay und viele andere Elemente zeichnen das Spiel aus.
Interessant eigentlich, dass du jetzt gesagt hast, die Story wäre eigentlich gut. Und das glaube ich auch, wenn man das dann so liest, denkt man, oh, das ist ja gar nicht so eindimensional. Und da, das hat ja eine gewisse Tiefe und das schließt ja dann wieder da dran an und so. Und ist eigentlich ganz toll. Das Problem, das das Spiel da hat, bei aller Liebe, ist, glaube ich, einfach, dass es die Story nicht zu transportieren weiß. Nur schon, weil alles irgendwie komisch heißt und komisch aussieht, kann man sich da irgendwie nirgendwo festhalten.
Man muss da natürlich erwähnen, wir haben ja mit Halo 3 angefangen und die vorherigen Titel gar nicht gespielt.
Das stimmt.
Halo 3, das ist da an sechster Stelle von allen Titeln, die da je veröffentlicht wurden, in der Chronologie der Geschichte.
Ja, stimmt.
Das heißt, eigentlich muss man sich das irgendwie so retroperspektiv zusammenmünzen.
Ja, ja.
Aber was ist eigentlich ein Halo?
Stimmt, bevor wir jetzt doch noch auf die Story von Halo 3 eingehen, für Leute, die gar keine Ahnung oder wenig Ahnung von Halo haben. Halos sind Planeten, aber nicht in rund, wie wir sie halt so kennen, sondern in ringförmig. Also wie ein Ring, den ihr euch über den Finger zieht, sind das Planeten, sind also riesig groß und, ganz wichtiges Detail, die sind künstlich geschaffen. Wenn man sich auf dem Halo befindet, sieht das alles relativ natürlich aus. Man befindet sich aber jeweils auf der Innenseite des Rings. Also da, wo euer Ehering quasi den Finger berühren würde oder so.
Und das Coole ist im Game, man sieht dann immer am Horizont, so wie der Ring sich dann irgendwie in die Wolken irgendwie entbeugt. Also
ja,
man
genau.
Sieht eigentlich den Ring im Himmel.
Man ist wie in einem riesengroßen Hamsterrad.
Genau.
Und diese Ringe, ich habe schon gesagt, die sind künstlich, das heißt, die sind nicht irgendwie entstanden, die wurden von einer vormenschlichen oder fast menschlichen Rasse, kann man sagen, erbaut, die Forerunners. Die haben vor vielen, vielen Jahren mal diese Ringe gebaut. Und jetzt, Butch, warum baut man denn riesige Planetenringe?
Ja, die Planetenringe sind eigentlich auch eine Waffe. Und das ist so eine Erkenntnis aus der Spielreihe, das erfährt dann der Master Chief später mal. Und diese Waffe wurde aber von tausenden von Jahren gebaut von den Forerunners, die die Vorkommen der Menschen sind. Eine den Menschen verwandten Spezies, die sehr mächtig war und das ganze Universum beherrscht hat, wohl wegen dieser Herrschaft über weite Teile des Universums dann in Konflikt geraten ist mit der Flood.
Und jetzt musst du natürlich noch schnell sagen, was ist denn die Flood? Jetzt wird es schon langsam kompliziert.
Ja, wenn ihr Halo 3 gespielt habt, die Flood, das war diese komische, organischen, hässlichen, zombie-ähnlichen Gegner.
So pilzig, so ein bisschen wie aus The Last of Us.
Genau. Das ist eigentlich ein parasitärer Organismus mit so einem geteilten Bewusstsein. Eine sehr mächtige, gefährliche Spezies, wenn man das so sagen will, die das ganze Universum und alles organische Material und alles Leben im Universum vertilgen will und zerstören möchte.
Ich glaube, das Parasitäre ist da so das große Stichwort und auch das Invasionäre, also das Ding, das breitet sich dann aus, ist irgendwie böse, keine Ahnung jetzt gehört, was das Ziel dieser Flood ist, aber auf jeden Fall will man die nicht haben. Das haben diese Forerunners damals schon erkannt. Und eben diese Halo-Ringe als quasi Ultima Ratio, als letzte Waffe gegen diese Flood erbaut, weil man diese Ringe abfeuern kann, also irgendwie so großer Laserstrahl oder sowas.
Die Story ist an dem Punkt sehr interessant, weil diese Forerunners eigentlich ihre eigene Spezies geopfert haben, um diese Flood für immer zu zerstören, indem sie diese Halos abfeuern. Bis auf ganz wenige Menschen, die eigentlich dann irgendwie wohl auf dem Planeten Erde zurückgeblieben sind. und dann dort ja, so als Steinzeitmenschen dann wieder über lange so. Zeit sich entwickelt haben.
Aber offenbar hat das mit dieser Flat zerstören ja nicht so ganz funktioniert, sonst hätten wir die ja jetzt nicht am Hals in Halo 3. In Halo 3 haben wir aber dann nicht nur diese Flat am Hals, es gibt da immer noch diese Covenant, eine religiöse Alien-Allianz, die uns leider auch entgegensteht, denn die sind so religiös, dass die irgendeine Prophezeiung verfolgen, die ihnen sagt, ja, hey, ihr müsst all diese Halo-Ringe abfeuern. Das Problem ist, diese Halo-Ringe sind ja alles so Superwaffen, das heißt, eigentlich will man nicht, dass die jemand einfach so abfeuert, weil da jedes Mal ziemlich viel dabei drauf geht. So, das ist eigentlich mal so das Rundum-Setting. Damit sind wir immer noch nicht wirklich bei der Story von Halo 3. Das war jetzt eigentlich fast mehr die Vorgeschichte. Wir spielen in Halo 3, wie schon in 1 und 2, ja unseren Master Chief. Ihr kennt den, den großen, grün gerüsteten Future-Soldaten. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu ihm, dass man da auch ein bisschen weiß, wo das Ganze herkommt.
Ja, wenn man den Master Chief spielt, dann stellt man schnell mal fest, dass der mindestens irgendwie zweimal so groß ist wie ein normaler Mensch.
Ja, also ich glaube, so an die 3 Meter könnte es schon fast kommen oder 2 Meter, ich weiß auch nicht, 70 oder so.
Das ist ein Superkrieger gewissermaßen.
Ja, er nennt sich John, bekam die Nummer 117. Und während man in den Halo-Spielen ja meist einfach nur ihn spielt, verrät die Nummer schon, er ist eigentlich nicht der Einzige. Es gab schon früher solche Spartans. Und die Spartans, das waren eine künstlich aufgezüchtete Truppe an Kindern, aus denen dann halt solche Supersoldaten gemacht wurden. Also eine ziemlich dunkle Geschichte eigentlich, die dann auch in gewissen Serien und so nebenbei noch thematisiert wurde.
Offenbar wurden diese Kinder entführt. Und von 47 hätte es nur ein Kind durch das Programm geschafft, um ein Spartan zu werden.
Ja, da sind noch ziemlich viele bei gestorben und ich glaube, das ganze Spartan-Programm musste entsprechend auch ein bisschen geheim aufgezogen werden, weil man das irgendwie nicht verantworten konnte. Wir züchten hier die Kinder. Ja, gut, aber jetzt trifft wir ab. Jetzt kommen wir aber wirklich mal zu der Story von Halo 3. Wir starten in Ostafrika. Ist jetzt einfach so, merkt man irgendwie nicht so wirklich, aber offenbar ja auf der Erde, das ist vielleicht noch wichtig, im Jahr 2552. Geht also noch eine ganze Weile, bis wir da sind. Setzt da eigentlich ziemlich nahtlos an, ja fast nahtlos an Halo 2 an. Wir spielen da wieder den Master Chief. Und jetzt wird es so ein bisschen kompliziert. Jetzt werden wir es wirklich nur so in wenigen Sätzen erzählen. Butch, was passiert denn eigentlich so in Halo 3?
Also der Master Chief, der da in Ostafrika hochgelandet ist, schließt sich da mit dem Arbiter zusammen. Ja. Eigentlich ein ursprünglicher Feind von ihm.
Ja, was ist der Arbiter?
Der Arbiter, das ist ein Elite. Ein auch so ziemlicher Elite-Soldat einer Alien-Rasse, die eigentlich mit den Menschen verfeindet ist.
Ja, oder war bis zu einem gewissen Punkt. In den frühen Halo-Spielen hat man die noch bekämpft. Die waren da Teil der Covenant, dieser Alien-Allianz. Die Eliten haben dann aber gemerkt, ja, nee, eigentlich ist da diese religiöse Prophezeiung ein bisschen blöd. Halos abfeuern ist gar nicht so toll. Wir schließen uns jetzt lieber den Menschen an. Das ist dann so das Setting zu Beginn von Halo 3.
In Halo 3 schließt sich dann dieser Arbiter dem Master Chief an, um dann dieses Abfeuern der Halos zu verhindern. Und dazu gehen sie zu dem Ark. Das ist eine besondere Schnittstelle zwischen allen Halos, wo diese abgefeuert werden können.
Ja, das ist das Spezielle. So wie ich es verstanden habe, kann man vom Ark aus alle anderen Ringe quasi ferngesteuert abfeuern. Entsprechend kommt diesem Ark doch eine wichtige Bedeutung zu.
Und dieser Ark ist auch gerade im Prozess, seinen neuen Halo zu konstruieren, den man dann gegen Ende des Spiels zerstört. Das ist vielleicht die coolste Mission vom Spiel.
Ja.
Eigentlich ist ein Halo, der noch unter Konstruktion ist und man fährt von diesem explodierenden Halo mit dem Warthog fort und alles explodiert. Mit geschickten Sprüngen mit dem Warthog gelingt es dann, irgendwie dann noch in ein Raumschiff zu fliegen.
Und das ganze Ding geht dann in die Luft und man weiß da eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich, ob der Master Chief überlebt hat. Außer vielleicht, man spielt es auf Legendary. Irgendwie gab es da noch so ein spezielles Ende. Aber ja, da endet dann Halo 3. Also kurz gesagt, einfach wieder Halos kaputt machen. So.
Ihr habt es vielleicht ein bisschen rausgehört. Also da schwingt viel Verwirrung mit.
Ja, ja.
Die Story, die spielt eigentlich für mich wirklich eine untergeordnete Rolle. Wobei ich schon an den Charakteren liege. Also ich finde da auch ganz cool die Cortana, die da eine besondere Rolle spielt als die künstliche Intelligenz, die von den Menschen erschaffen wurde. Die dann auch wirklich eine besondere Rolle spielt, weil sie vom Master Chief ständig mitgetragen wird.
Die Cortana ist so ein weibliches Hologramm, also das ist nur die Manifestation der AI und er hat die auf so einem Chip gespeichert und kann die sich in den Nacken einstöpseln und dann hört er sie so direkt reden. Ja.
Einige von euch haben den Namen wohl schon gehört. Cortana ist auch die Namensgeberin für die Personal Assistance AI bei Microsoft.
Ja, Windows 10. Jetzt haben wir aber zuvor noch gesagt, ja, Halo 3 ist eigentlich so das sechste Spiel. Kannst du uns hier schnell aufbröseln, wenn ich jetzt die Story der Reihe nach spielen wollen würde? Wie müsste ich das machen?
Die Chronologie des Geschehens folgt eigentlich nicht den Release-Daten, also die Spiele wurden anders released. Aber das Spiel, welches eigentlich als erstes in der Chronologie liegt, ist Halo Wars, welches gefolgt ist von Halo Reach. Darauf folgt dann das erste Halo, Halo Combat Evolved. Das ist ja eigentlich das erste Spiel von Halo Wars. Auf Halo Combat Evolved kommt dann das Halo 2, gefolgt von Halo 3 ODST, welches ja nach Halo 3 veröffentlicht wurde.
Ja, quasi als Add-on dazu, dann nachher auch noch gleich mehr.
Und nach Halo 3 kommt dann Halo 4.
Released worden nach Halo 3 ist Halo Reach, aber Halo Reach spielt halt, wie eben gehört, ziemlich viel früher. Ich will euch jetzt nicht verwirren, aber nur noch schnell, weil wir ja den Entwickler angesprochen haben, Halo Reach war dann das letzte Spiel, das noch von Bungie entwickelt worden ist. Beginnend mit Halo 4 war dann 343 Industries federführend für Microsoft für diese Lizenz. Aber jetzt haben wir noch ODST angesprochen. Das ist ja eigentlich eine zeitlich davor spielende, danach releasede, ich nenne es jetzt Standalone-Erweiterung zu Halo 3. Was macht man da?
Ich denke, wir müssen da nicht zu stark auf die Kampagne eingehen.
Oh nee, weil die habe ich noch weniger verstanden.
Man spielt aber keinen Master Chief mehr. Man spielt eigentlich so einen normalen Soldaten im Grunde genommen.
Einen Orbital Drop Shock Trooper oder irgend so, ODST halt.
Und ich glaube, das merkt man im Gameplay etwas, weil mit ODST wurde der Wellenmodus eingeführt und man fühlt sich da nicht mehr so übermächtig, weil man eigentlich ständig unter Belagerung ist und man muss da irgendwie klarkommen mit diesen Wellen von Gegnern, die dann vielleicht eben nicht so leicht platt gemacht werden wie von einem Master Chief.
Ich glaube, hier macht es Sinn, obwohl fast jeder Halo kennt, vielleicht ganz kurz doch noch übers Gameplay zu reden. Halo, First-Person-Shooter, kennt jeder. Was damals noch speziell war, mit Halo kam dann dieses sich wieder aufladende Schild, die sich wieder aufladende Lebensenergie. Also keine Health Packs, sondern ich verstecke mich, warte und lade mich dann wieder auf. Halo ODST hatte das dann ähnlich, verkörperte aber die menschliche Schwäche dadurch, oder noch darüber, dass man nebst dem aufladenden Schild noch eine Lebenspunkteanzeige hatte, die, nachdem der Schild verbraucht war, mit runterging und sich nicht selbst wieder aufgeladen hat. Dafür musste man dann Medipacks konsumieren. Jetzt Halo 3, einfach First-Person-Shooter mit teilweise noch in Fahrzeugen rumfahren, wir haben es schon angesprochen, war sehr lustig. Gab dann, und das soll irgendwie neu gewesen sein, noch so Support-Items, also man konnte noch eine Gatling-Gun aufnehmen und mit der rumlaufen. Es gab verschiedene Granatentypen. Es gab noch so Spezial, ich nenne es jetzt mal Granaten, also man konnte irgend so ein rundes Schutzschild spawnen lassen, konnte einen Radar-Jammer werfen. Was gab es noch? Ah, so ein blaues Ding, das einem die Schildenergie abgesaugt hat, wenn man zu nah ging. Solche Sachen, okay. Und natürlich ein Haufen an Waffen, Snipergewehr, Laserkanone und so weiter. ODST, um jetzt noch wieder den Bogen zurückzumachen, fokussierte sich dann gameplaymäßig viel stärker auf Koop. Also das Gameplay von ODST dreht sich quasi ausschließlich um Koop. In der Kampagne, aber dann auch im Multiplayer, wenn man so will, ein Koop-Firefight. Also ein Wellenmodus, wie man es vielleicht dann auch von Gears of War kennt.
Ich glaube, wir werden dann an einem späteren Punkt nochmal versuchen, das Gameplay von Halo abzugrenzen. Aber ich denke, Coop, das ist wohl das Stichwort, was die ganze Halo-Reihe für mich prägt.
Ja.
Weil das Coop in den Kampagnen und eben auch dann bei ODST und auch bei den anderen Ablegern hat eigentlich nie enttäuscht.
Das stimmt.
Ja, warum haben wir den Podcast zusammen aufgenommen? Eben weil wir diesen Coop für alle Teile zusammengespielt haben.
Wir haben teilweise die Kampagne dann schon gar nicht mehr solo gespielt, sondern einfach schon direkt Koop auf Legendary auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Dann alleine fand ich sie dann gar nicht mehr so interessant. Klar, wir haben noch nicht wirklich über den Multiplayer geredet. Der ist sehr groß in Halo 3, aber über den werden wir im Rahmen ein paar assortierten Geschichten, die wir jetzt hier gerne hinten anhängen wollen, noch reden. Weil Halo kennt ja irgendwie jeder und weil es ja eigentlich so unser Herzensspiel ist, möchten wir da doch noch so zwei, drei Dinge dazu erzählen. Ein bisschen anders, als man sich es vielleicht sonst von einem Game Talk gewohnt ist, aber auch das muss hier mal Platz haben. Ja, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Halo war ja für uns neu, Halo 3 war für uns neu und auch so war die Xbox 360 damals für uns neu.
Also ich erinnere mich noch, und das ist übrigens eine interessante Zahl, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon unser halbes Leben.
Warte mal, nicht mehr? Ja, das müssen wir nachher mal durchrechnen.
Aber wir haben da lange darüber diskutiert, was ist jetzt die bessere Konsole, die da bald kommt? Die Xbox 360 oder die PlayStation 3?
Die PlayStation 3 kam aber später und dann hat es uns ein bisschen unter den Nägeln gebrannt, so, ja, die Xbox ist jetzt schon da, die PS3 noch nicht und und ich weiß, ich habe mir dann die 360 geholt, meine ich, vor dir.
Ja, das habe ich auch so in Erinnerung, ja.
Und dann waren wir in Basel, das ist so eine größere Stadt hier im Nordwesten, da gab es, glaube ich, irgendein Angebot der Xbox 360. Und dann hast du dir noch die geholt und da haben wir uns dann auch Halo geholt. Ist das richtig?
Das könnte ungefähr stimmen, ja.
Und dann sind wir ziemlich schnell zu mir nach Hause gegangen und haben das Ding angehängt. Jetzt war es aber so, die früheste Version der 360, kann ich mich noch dran erinnern, hatte keinen HDMI-Ausgang, sondern nur diese mehrfarbigen Y, UV, irgendwas Kabel, die auch schon so besser mit Farben und mehr Auflösung und so, aber halt nicht HDMI. Und dein Modell hatte das, meine aber nicht. Und dann, da ich aber einen Fernseher hatte mit einem HDMI-Eingang und du irgendwie nicht, haben wir da irgendwie was getauscht. Und dann haben wir bei mir zuerst mal in HD, also 27p war es da noch so, boah, krass HD, haben wir bei mir zu Hause dann Halo gespielt.
Und dafür habe ich natürlich meinen, so ja, irgendeiner der Fernseher mitgenommen, die wir zu Hause hatten.
Das war dann ein bisschen später, ja, aber da wurde es dann intensiver, ja.
Das war natürlich irgendwie noch lustig, da haben wir effektiv noch mit Link-Kabel gespielt, also mit einem LAN-Kabel zwischen den Konsolen.
Muss ich Microsoft aber hoch anrechnen? Das war mega einfach.
Ja.
Weil früher war noch so, Konsolen-Multiplayer war ja eigentlich total unbekannt. So, ja, es gab mal irgendwas für die PlayStation 2, wo niemand gewusst hat, wie es funktioniert. Und natürlich auch schon bei der Xbox 1. War für uns aber total neu. Gut. Gleich so eigentlich auch fürs Online-Spielen. Das habe ich auf der 360 auch zum ersten Mal gemacht. War auch super einfach. Man musste halt nur das LAN-Kabel hinten reinstecken und den Rest hat das Ding halt irgendwie selber gemacht. Das war für mich dann schon mal so die erste große Offenbarung dieser Generation.
Was natürlich während der ganzen Zeit auch der Fall war, wir waren ja manchmal nicht zu zweit, manchmal waren wir auch zu viert. Dann haben wir manchmal bei mir zu Hause in so einem Kellerzimmerchen Halo gespielt.
Auf dem kleinsten Fernseher, den man sich vorstellen kann. Würden wir heute nie mehr tun.
Und vierfach Splitscreen natürlich.
Ja.
Also ich könnte das heute nicht mehr. Damals waren wir nicht mal schlecht.
Ja, an einer dieser Fernseher, der war wirklich klein. Also das würde man heute eigentlich Computermonitor nennen.
Mhm.
Und da dann noch zu viert ein Splitscreen, da hatte jeder so die Größe von irgendwie einem heutigen, ja, ein bisschen mehr als ein heutiges Smartphone für sich zum Spielen.
Lustigerweise haben wir auch noch ein bisschen gebastelt. Also wir haben irgendeine Stereoanlage angehängt. und 4 Lautsprecher an diese Stereoanlage angehängt, die dann so ein bisschen Surround liefern sollten.
Ja, eigentlich technisch war sie einfach dann nur ein bisschen breites Stereo. Aber für uns war das dann schon so mehr krass. Oh je. Ja, dann haben wir natürlich immer weiter Halo gespielt und das Spiel immer mehr gemocht. Und das Online-Spielen war da irgendwie so eine Sache mit Verbindung und einer fliegt raus und irgendwie doch zusammensitzen wäre ja lustig. Aber der Splitscreen regt uns langsam auf und wir wollen ja eigentlich auch nicht so lag und so, weil wir sind ja jetzt hier irgendwie Pros. Und wenn man Splitscreen spielt, dann hat man ja immer niedrigere Grafikqualität. Was machen wir? Ja, wir spielen da auf 2 Bildschirmen, aber nicht online. Ja, wie geht das? Wir hängen die Konsolen zusammen und machen das quasi LAN. Also für uns war das neu, was da eigentlich für andere schon mega alt war. Dann hast du dein Zeug gepackt in den Koffer, also Konsole, Halo und Monitor und bist zu mir rübergekommen und dann haben wir das bei mir aufgebaut und haben Stunden in Halo 3 investiert. Das weiß ich noch. Warum haben wir das denn bei mir so lange gespielt? Weil für Online-Multiplayer hätten wir ja eh online sein müssen, da hätte es eigentlich nicht so viel gebracht. Das hatte aber einen anderen Grund.
Ja, bei den Legendary-Missionen konnte man einige Achievements freischalten.
Mhm.
Mit gewissen Achievements konnte man dann auch Rüstungsteile für den Multiplayer freischalten.
Und dann gab es noch ein Rüstungsset, würde man das heute nennen, das super speziell war. Und das wollten wir haben.
Also lange Zeit war das eigentlich sogar so ein bisschen mythisch.
Ja.
Also die Recon Armor, die konnte eigentlich nur von Entwicklern getragen werden, nicht von normalen Spielern.
Also ganz am Anfang gab es ganz wenige Spieler, die diese Recon-Rüstung hatten und wir wollten die natürlich auch und niemand wusste, wie man die bekommt. Im Internet kursierten so Gerüchte wie, ja, du musst irgendwie einen bei Bungie kennen und dann Glück haben, dann können sie sie dir anlocken und so. Hat natürlich nie irgendwie geklappt, klar. Dann kam aber raus, hey, mit dem Release von ODST kam ein neues Set an Achievements dazu, übergreifend in Halo 3 und in ODST. Das waren die sogenannten Vidmaster Achievements. Die gaben keinen Gamerscore und waren relativ abstrus, teilweise darf man heute sagen. Und wenn man da alle hatte, vielleicht noch gewisse andere Voraussetzungen erfüllt hat, meinte ich, dann hat man diese Recon Armor freigeschaltet.
Ganz am Anfang war das nicht mal klar. Also da gab es gewisse Pioniere, die sich das erste Mal daran gemacht haben, diese Vidmaster-Achievements zu sammeln. Gewisse Achievements aus dieser Achievement-Liste waren echt schwer zu knacken.
Sie waren meistens damit verbunden, dass man ein Item fand, das irgendwo in der Kampagne oder auf einer sonstigen Map versteckt war. Und zwar so einen Schädel.
Und das ist natürlich noch machbar. Manchmal musste man da in der Kampagne irgendwo hochklettern und so einen Schädel einsammeln.
Aber mega versteckt und teilweise musste man schon fast irgendwelche Pseudo-Glitches ausnutzen oder sich irgendwo hochrocket-jumpen und so. Also ich habe keine Ahnung, wie man das Zeug damals gefunden hat. Echt eine große Nummer. Ich habe jetzt hier parallel gerade noch mal geguckt, was denn diese Vidmaster Achievements war. Also beispielsweise eines war, man muss 7 XP bekommen an einem 7. Tag eines Monats. Ist eigentlich nicht so schwierig, aber man muss es halt irgendwie schaffen. Oder man musste dann in Multiplayer-Playlists gut genug sein. Also ein paar waren dann halt wirklich schwieriger. Ein anderes musste man einfach Kampagnenmissionen auf möglichst schwierig durchspielen, dann noch mit möglichst vielen Mali- und Negativ-Items und so.
Noch verrückter wurde es dann bei gewissen Achievements. Wo du, ich glaube, das hast du mir erzählt, das mit den Ringen.
Ja, es gab ein Vidmaster Achievement, für das musste man in einer Kampagnenversion in der richtigen Reihenfolge durch Ringe durchspringen, die da eigentlich dekorativ in so einem Raum waren. Und ich hielt das ja für einen totalen Hoax. So, warum soll man jetzt da irgendwie durchspringen, in welcher Reihenfolge auch immer? Hat dann aber lustigerweise effektiv funktioniert.
Ja, und mit dem Achievement hatten wir dann fast alle, aber eins war da immer noch und das war gar nicht leicht.
Oh, das war das Schlimmste. Ja, wir haben gesagt, Schädel einsammeln, gewisse komische Dinge machen in Maps, gewisse Punktzahlen erreichen in den Kampagnenmissionen. Ja, wenn man Halo spielt, kann man sich da noch Scores geben lassen für die Mission, also Zeit, Abschüsse und so weiter, da Punkte und so weiter. Deshalb haben wir ja die Kampagne so lange gespielt. Und da gab es das noch das eine, es muss etwa das letzte gewesen sein, das uns noch gefehlt hat, ne? Und das musste man in ODST holen. Klingt ziemlich simpel. Man musste auf einem Mindestschwierigkeitsgrad, entweder Heroic oder Legendary, in einem dieser Feuerkämpfe, Wellenkämpfe, Firefights von ODST, Multiplayer, also wir sind da zu viert und da kommen immer Gegnerwellen, überleb so lange wie irgendwie geht, eine gewisse Punktzahl holen. Das war eigentlich schon alles. Das Problem dabei war aber, dass die Punktzahl einfach schweinehoch war und die Gegnerwellen halt immer stärker wurden.
Und wir haben uns natürlich daran gemacht, dieses Achievement freizuschalten. Und ich erinnere mich, wir haben da studiert, welche Map könnte da die beste sein für dieses Achievement.
Ja, die Map war nämlich egal, man musste einfach auf irgendeiner diesen Score erreichen. Und wir haben dann auch gemerkt, die Gegner, meinte ich, skalieren nicht mit. Das heißt, man ist am besten, wenn man das zu viert spielt. Problem war aber, wir waren ja nur zu zweit. Und zu zweit war das kaum schaffbar. Wir brauchten also ein bis zwei weitere Personen.
Ja, da haben wir, ich glaube, eigentlich durch unsere Multiplayer-Bekanntschaften und eigentlich ganz spontan mal Leute angesprochen.
Ja, ich frage mich gerade, wie hat man das damals gemacht? Das gab ja da nicht so das Forum oder Twitter oder so. Also gab's, aber haben wir da nicht für das benutzt. Und wie haben wir da Leute gefunden?
War das nicht so, dass man kann ja von anderen Spielen gehört werden im Pregame-Chat?
Ach stimmt. Und ich glaube, man kann oder man konnte zumindest damals, wenn man den Gamertag hatte, Leute dann auch anschreiben. Man konnte denen so eine Private Message schicken. Und dann haben wir das irgendwie gemacht bei Leuten, von denen wir im Multiplayer bei Halo 3 dann gedacht haben, ah, die sind gut, den könnten wir brauchen, schreiben wir dem mal eine Message. Hey, willst du mit uns das Achievement versuchen zu machen? So, das würden wir heute nie mehr tun.
Und da war auch einer dabei, der war offenbar dann auch Schweizer. Und dann dachten wir, ja, den können wir jetzt mal anfragen.
Ja, gut, wir haben es dann auf jeden Fall, meinte ich, oft zu dritt probiert. Und einmal, weiß ich noch, waren wir ziemlich gut dabei. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass sich der eine, dieser Typ, einfach gar nicht mehr bewegt hat.
Ich glaube, das war ein Berner.
Und dann wir so, hey, was machst du hier? Wir sterben hier bald und es geht hier um alles. Gib dir jetzt Mühe und wo? Und dann war der irgendwie AFK und so. Und dann plötzlich raschelt es so und dann kommt er wieder so, ah, ja, entschuldige, musste mir gerade einen Joint drehen und so. Und wir so, was, wie kannst du in der wichtigsten Mission deines Lebens jetzt einfach einen Joint drehen? Ja, und das hat dann aber wirklich auch nicht geklappt. Ging in die Hose, irgendwann sind wir da gestorben und ich weiß noch, es war ziemlich knapp und scheiß frustrierend.
Wir haben es auch ein paar weitere Male probiert und immer ganz knapp nicht geschafft. Es sah so aus, es sollte eigentlich möglich sein. Wir haben uns dann wieder eingelesen im Internet, wie das andere Leute geschafft haben.
Da haben wir dann die Map gewechselt, das weiß ich noch, haben dann einen anderen Dude gefunden. Wir waren, meine ich, auch wieder nur zu dritt und nicht zu viert. Und eines Nachts haben wir es dann mal echt geschafft. Und ich habe ja in einem Block gewohnt und ich glaube, die ganze Nachbarschaft musste wach gewesen sein, weil irgendwann haben wir es so gerufen im Zimmer, so, yes, jetzt haben wir es geschafft. Und ich weiß noch, dieser super spannende Moment, so, ah shit, wir brauchen noch wenige Punkte und dann, ah shit, jeder ist schon fast tot und dann irgendwie schaffst du es noch über die Punktzahl und überlebst gerade noch so und dann passiert einfach nichts.
Und das Ganze war von vielen solchen Momenten getränkt. Also bei diesen Wellen kann es sein, dass nur noch einer lebt und wenn der lang genug überlebt, dann werden die anderen wiederbelebt. Und das ist so dieser heroische Moment, wo man die Mitspieler retten kann.
Also mit nur einer lebt, meinen wir uns. Also nicht die Gegner, sondern die Mitspieler.
Ja.
Die konnten respawned werden, wenn man genug lang außer Gefahr war. Und das musste man eigentlich schon so als Gameplay-Mechanik mit einbauen, dass man es überhaupt geschafft hat.
Aber ja, wir haben es geschafft und da kam keine Meldung.
Keine Meldung, genau. Das war das. So, hey, wir haben jetzt so die Punktzahl. Und wo kommt jetzt so dieses Aufplopp-Geräusch, das man ja kennt von Xbox Achievements und dann so das Pop-up? Nichts passiert. Und ich so, ach nee, haben wir was falsch gemacht? Ah, scheiße. Ja, und plötzlich kam es dann. Und dann gingen die Freudenschreie durchs Zimmer irgendwann nachts um, keine Ahnung, 2 oder 3.
Und ja, da haben wir es endlich geschafft. Wie war das danach? Wir hatten diese Armor, die war wirklich auch eine Rüstung, die jeder in dem Spiel kannte.
Ja, ja, die war da sagenumwoben. Jeder kannte die, man wusste nur nie so richtig, wie man die bekommt. Also ja, irgendwann wusste man es, wie man sie bekommt, aber die meisten haben es halt einfach nicht geschafft. Und wir waren dann die Krassen, die die hatten. Und das Schöne war ja dann, das war damals echt noch so, dann hat man manchmal gespielt und dann kamen dann so Messages, so hey, wie hast du die Recon Armor geholt? So hey, mega krass, kannst du uns helfen? Wir wollen die Recon Armor auch und so, bitte hilf uns.
Und das Lustige ist natürlich, früher bei der Xbox 360, viele haben ja gar keine Message geschrieben, sondern ein Audio-File geschickt. Und da kommt so eine Nachricht so, hey, how did you get the Recon Armor? Und dann kommt noch so ein Schrei so, Johnny, you have to eat now!
Ja, das war ja die Zeit noch der bösen jungen Xbox-Kids. Also das war ja quasi der Vorgänger der YouTube-Kommentare.
Das war auch so ein bisschen ein Klischee natürlich. Aber wir haben wirklich oft so Anfragen bekommen. Und für das hat es sich natürlich schon mindestens gelohnt. Aber ich muss sagen, rückblickend, diese Witmaster-Achievements und generell eigentlich die Achievements bei Halo 3, das war einfach ganz cool. Das hat das Replay-Value vom Spiel extrem erhöht.
Ja, absolut. Und ohne jetzt zu fest abzudriften, aber das ist sowas, das habe ich jetzt nie mehr erlebt, so die Erfahrung. So wirklich auf ein Ziel hinarbeiten, Achievements mit einem Sinn dahinter. Heute unlockt man ja Achievements einfach für nebenbei oder weil man die Punkte will. Aber es gibt ja keine Achievements mehr, die irgendwas Tolles bewirken, das wirklich Wert hat im Spiel. Das gab's nur da.
Also ich habe ja ein paar Jahre lang League of Legends gespielt. Gegen Ende Saison muss man einen gewissen Grad erreichen für gewisse Skins, die man freischalten kann. Aber es ist nicht ganz die gleiche Nummer. Weil in Halo 3 war alles genau auf diese Recon Armor akzentuiert. Es gab also einfach dieses Prestige-Objekt, wo jeder wusste, das ist einer, der hat all die Achievements geschafft.
Ja, und das war damals wirklich was Schwieriges. Und ich weiß noch, das war super frustrierend. Später in der Master Chief Collection war die Recon Armor einfach freigeschaltet. Da konnte jeder sich die Recon Armor anziehen.
Echt nervig.
Dazu dann aber nachher noch mehr. Ein, kommt jetzt auch noch gerade in den Sinn, ein Rüstungsteil haben wir jeweils angehabt, nicht aus der Recon Armor, das war nämlich das Körperteil. Da haben wir uns das Samurai-Schwert angezogen. Das war auch wieder irgend so ein krasses Item, das man nur bekam, wenn man so ein paar andere Achievements noch gemacht hat. Und das war dann die ultimative Prestige-Kombination, wenn man Recon Armor hatte mit Samurai-Schwert.
Ich glaube ja, das Samurai-Schwert war für das Durchspielen auf Legendary mit gewissen Bedingungen.
Irgendwie sowas. Eieiei, lang ist her, aber es hat echt Spaß gemacht. Dann, was wir auch gemacht haben in Halo 3, und man kann sich wie bei fast jedem Spiel mit so einem Modus fragen, warum? Wir haben Maps gebaut. Und wir haben tolle Maps gebaut. Wir haben da auch lange Zeit rein investiert. Und wie es halt so ist mit Maps bauen, am Ende spielt man die halt kaum. Man muss dann mühsam irgendwelche Leute zusammentrommeln, damit man mit denen mal die Maps spielen kann, weil Online-Matchmaking geht ja da nicht. Aber wir haben es trotzdem gemacht und irgendwie war es spaßig.
An eine Map, da kann ich mich ganz gut erinnern, da haben wir wirklich viel Zeit investiert. Da haben wir vielleicht eine Handvoll Matches mal drauf gespielt.
Da haben wir irgendwie mal noch 2 Leute aufgetrieben, dass wir dann irgendwie 4 waren und dann haben wir ein 2-gegen-2 oder 3-for-all oder so spielen können. Das war es dann irgendwie schon.
Aber das war echt cool. Also dieser Map-Editor hat eigentlich ganz viele Möglichkeiten geboten.
Der war echt schon ziemlich gut. Man konnte da viel Zeug reinplatzieren. Das hat sich dann natürlich erweitert über die späteren Halo-Spiele und so weiter. Aber der hat schon Spaß gemacht. Und da gab es ja Leute, die haben damit auch recht krasse Dinge gebaut.
Was wir auch diesen Map-Editoren zu verdanken haben, sind gewisse Spielmodi, die dann es wirklich geschafft haben, in den normalen Multiplayer hineinzukommen. Es gab da so einige Fun-Modus, wie zum Beispiel ein Fußball, wo man irgendwie auf einer Map
Stimmt.
Fußball spielte.
Es gab dann immer spezielle Playlists mit so lustigen Modi. Griffball ist zum Beispiel noch sowas, so eine Art Rugby mit, man kann sich umhauen und man muss den Schädel zum Gegner rüber tragen und so, ja. Das hat dann alles so ein Eigenleben entwickelt. Ja, jetzt wo du sagst, war aber auch immer mal wieder ganz witzig.
Vor ein paar Jahren hatte dann unsere Halo 3-Erfahrung wieder so ein bisschen ein Revival.
Stimmt.
Und zwar mit der Master Chief Collection.
Das vielleicht beste Stück Software, das man sich für die Xbox One bis heute holen kann. Der Name sagt ja schon ziemlich viel. Da drin ist Halo 2, Halo 3 und Halo 4 und Halo 1 auch noch. In einer Box für die Xbox One in aufgehübscht.
Insbesondere Halo 2 wurde da komplett überarbeitet, ja, sodass man die Kampagne in ganz hübsch durchspielen konnte.
Ja, und natürlich auch den Multiplayer.
Mit diesem Neuaufsetzen der Halo-Spiele haben wir uns dann ein bisschen überlegt, ja, wie können wir noch besser werden?
Und da gab es so ein tolles Tool. Das sollte ich dann eigentlich auch noch in den Shownotes verlinken, wer sich das mal ansehen will. Das gibt es nämlich heute noch in einer neueren Version.
Das Ding nennt sich XIM 4. Zumindest war das der Vierer derjenige, den wir benutzt haben.
Heute wahrscheinlich 5 oder so. Guckt in die Shownotes, gametalk.fm/halo3. Da dann den Link zu dem und zum neueren.
Ja, damit lässt sich eine Tastatur und eine Maus an die Konsole anschließen.
Und das bietet sich selbstredend für First-Person-Shooter natürlich an. Es hat nicht perfekt funktioniert, aber relativ gut. Man konnte so halt mit einer Maus zielen. Es war halt so leicht, irgendwie schwammig, so ein bisschen verzögert, so richtig knackig hat sich das nie angefühlt. Aber es war gut genug, damit sich das Spiel doch besser spielt, würde ich sagen.
Wobei, ich gebe zu, ich war da nie so gut wie früher, noch mit dem Controller.
Ja, ich glaube, wir haben da einfach viel härter geübt noch. Es war wahrscheinlich mehr das.
Eine Schwäche, da würde ich mich wundern, ob das jetzt mit dem Fünfer von dem XIM korrigiert wurde, wenn man sich mal ganz schnell drehen wollte, so ruckartig, damit man auf irgendjemanden schießen konnte, der gerade von hinten auf einen schoss. Dann war dieses Gerät oder die Lesart von der Maus überfordert, weil man dann irgendwie stehen blieb.
Ja, wenn man zu schnell war, dann war der Input dann irgendwie an seinem Limit und dann kam einfach gar nichts mehr.
Und das hat mich extrem genervt.
Ja, verstehe ich, ja.
Aber ja, also damit haben wir auch noch ein paar Erfahrungen gesammelt.
Was natürlich besser ist, man kann diverse Knöpfe auf die Tastatur mappen und so konnte man dann auch gewisse Sachen gleichzeitig drücken oder schnell aufeinander drücken, was am Controller physiologisch so einfach nicht wirklich möglich war. Das Problem war damals aber am Controller auch schon gelöst, indem man spezielle Controller hatte, wie das heute mit dem Elite-Controller, meine ich, sogar schon offiziell gemacht wird. Man hatte hinten an dem Controller noch Zusatzknöpfe. Früher gab es Scuf Gaming, die haben dir Controller gebaut mit diesen Wippen hinten, die du belegen konntest. Da gab es die dann auch mal von Razer oder schon parallel. Habe ich einen zweimal durchgelassen, der ging immer kaputt, dann nie mehr was von Razer. Das war schon ziemlich gut und die Pro-Spieler, die benutzen auch sowas.
Ich muss ja sagen, eben, ich habe da die Erfahrungen mit diesem XIM gesammelt, nochmal mit Tastatur und Maus. Halo war für mich aber immer ein Controller-Spiel. Und ja, ich glaube, wir kommen jetzt dann gleich mal dazu. Was zeichnet für dich Halo aus?
Für mich war es so nur die Hälfte das Spiel, wenn ich mich jetzt so heute über 10 Jahre klüger daran zurückerinnere. Weil in der Master Chief Collection hat mir das Ganze natürlich wieder gefallen, klar. Aber es hat so dieses Feuer nicht mehr entwickelt wie früher. Und das hat mir gezeigt, hey, es ist nicht nur das Spiel, es war auch die Zeit darum herum. Dieses, hey, wir wollen die Witmaster Achievements, die es dann halt mit der Master Chief Collection nicht mehr gab, die keinen Sinn mehr gemacht haben. Dieses, hey, hier heute Abend nach der Schule und so spielen wir wieder Halo, hey, machen wir Kampagne weiter und so. Das gab's so dann alles irgendwie nicht mehr. Ein Teil des Spielspaßes, ein Teil der Experience, wie man ja heute sagen würde, war für mich einfach die Zeit drumherum. Das Spiel selber, ja, ein angenehmer Shooter, ein cooles Setting, leicht entschleunigt. Ich glaube, Butch, du wirst da noch ein paar Gedanken dazu sagen. Viel, viel Umfang, viel Wiederspielwert, guter Multiplayer, der natürlich auch lange motiviert. Es ist einfach für mich ein sehr, sehr rundes Produkt.
Ja, du sprichst es schon an. Also die rosarote Brille spielt da schon eine ganz wichtige Rolle. Wir haben ja jetzt lange von unseren Geschichten gesprochen. Aber ich denke, ich habe ja eigentlich neben Halo kaum je so richtig Shooter gespielt.
Ja, ich Modern Warfare 2, das habe ich sehr viel gespielt wieder. Aber sonst auch nicht so wirklich. Mal ein bisschen Battlefield hat dann aber nie so mega gezündet. Ja, du hast recht, Halo war eigentlich immer die Serie. Nicht nur Halo 3, später dann Reach 4, 5 und so. Da vielleicht noch ein kurzes Wort dann, aber ja.
für mich ist Halo eigentlich der Shooter, den ich am meisten gespielt habe, logischerweise.
Ja.
Und es ist vielleicht auch ein bisschen ein ungewöhnlicher Shooter, das muss man schon sagen. Also es ist, du hast gesagt, entschleunigt. Das hat für mich sehr gut gepasst, weil eben also viele von diesen Shootern, vielleicht auch so ein Battlefield, also nach einer Stunde ist man dann schon müde, weil man einfach sehr schnell durch die Gegend rennt und wirklich immer dabei sein muss.
Ja, dabei sein muss man ja bei Halo auch.
Ja, also Halo ist nicht einfach zu spielen, das schon nicht.
Ja, ja.
Aber zumindest bei Halo 3, da konnte man beispielsweise nicht rennen. Also vieles von dem Movement war noch eher Jump'n'Run. Also man.
Ja, stimmt, das stimmt. Man konnte bei Halo 3 nicht rennen.
Und die Physik ist da ganz speziell. Also
stimmt.
Es gab da so Trick-Jumps in gewissen Maps, wo man dann irgendwo hoch konnte.
Ja, die musste man üben. Wenn man sie nicht konnte, fiel man dann runter und ja, dann halt Score minus 1.
Und für mich war das eigentlich noch ein angenehmes Gameplay, weil mit dem Controller ist man ja vielleicht auch nicht so schnell wie mit der Tastatur und mit der Maus.
Mhm.
Und wenn das dann ein bisschen langsamer läuft, das ist eigentlich perfekt für einen Konsolenshooter.
Und noch zum Thema Controller und Hardware so rundherum. Das spielt man dann, wenn man es richtig ernst meint, natürlich nicht vorm Fernseher. Nee, das spielt man am Tisch, am PC-Monitor. Mit halt Controller in der Hand oder eben Adapter oder wie auch immer. Mit einem Headset auf, mit einem Mikro. So kann man das am besten spielen.
Ich habe noch gestern mit Andy kurz darüber gesprochen. Der kannte das Halo natürlich auch, weil er auch ab und zu bei mir zu Besuch war. Vielleicht dann auch mit dem Joey zusammen
Ja. Eine
Runde Multiplayer gespielt hat.
Ich glaube, ihm hat es nie so wirklich gefallen, weil ist ja wahrscheinlich das letzte Spiel, das er jetzt irgendwie spielen würde, so wie ich ihn kenne.
Ja, also er hat gesagt, er fand, es hat seinen Alleinstellungswert, eben weil es ein Shooter ist, der Charme hat. Und das finde ich, das hat das für mich auch ausgezeichnet. Es hat einen gewissen Humor. Es gibt vieles, was ein bisschen mit diesem Augenzwinkern daherkommt. Und das Schöne finde ich eigentlich, was immer die Community für Halo produziert hat. Heute ist da diese Gruppe von, oder dieses Produktionsstudio Rooster Teeth eine Riesensache. Und
kennt
das ist eigentlich aus einer Gruppe entstanden, die damals für Halo 3 so kleine animierte Videos gemacht hat,
Mhm. Die
da eigentlich im Spiel gespielt wurden. Also da hat jemand irgendwie mit dem Controller so diese Animationen, also diese Inputs gemacht und dann irgendwie einen Dialog dahinter gelegt.
Ja, das war so ein geskriptetes Spiel. Red vs. Blue gab es da auch noch, so als Serie mit einem Comedy-Teil quasi. Da ein paar Voice-Overs drüber und so ist das dann irgendwie entstanden.
Damals fand ich das echt lustig. Ja, also heute sehe ich jetzt da den Witz nicht mehr so, aber irgendwie war das schon ein Phänomen der Zeit.
Ja.
Halo und alles, was da rundherum dazu entstanden ist.
Ja, absolut. Ja, wir haben es teilweise schon angesprochen. Natürlich, wenn man so viel Zeit reinsteckt, der Wiederspielwert, und das muss man hier nochmal unterstreichen, dann natürlich ganz besonders im Multiplayer. ODST haben wir dann nicht mehr so viel gespielt, aber den normalen Halo 3 Multiplayer. Normal Team-Matches oder wie hieß das? Big Map, Big Team, genau, mit größeren Teams auf größeren Maps, dann zusammen haben wir uns spezialisiert auf Fahrzeuge. Ich war ganz klar der Fahrer, Butch war ganz klar der Schütze und so. Einfach so, das hat sich alles irgendwie
mit klar verteilten Rollen. Also wir
haben das wurde dann so geübt und diese Rollenverteilung, die wurde dann auch bei Reach, Halo 4 und so weiter immer beigehalten. Also die hat sich nicht mehr verändert.
Also du hast schon die Fahrzeuge erwähnt, da gibt es auch einige, die sind ganz besonders. Also der Ghost oder...
Ja, diese Warthogs und natürlich die ganzen Panzer und so, das ist schon fast spielentscheidend. Die muss man sich einfach unter den Nagel reißen, bevor es das gegnerische Team tut, weil sonst hat man ein Problem.
Und ja, also gestern auch noch, Andy meinte, also die Waffen, die sind da schon einzigartig und das sehe ich noch heute so. Also
dieser
Needler beispielsweise.
Ja, ja.
So was Ähnliches habe ich nie wieder in einem anderen Spiel gesehen.
Vielleicht kurz der Needler, das ist so ein Ding, das Nadeln abschießt, die leicht verfolgen, also so ein bisschen Kurve machen sie mit. Und da ist es so, wenn eine gewisse Anzahl dieser Nadeln dich trifft, dann explodieren die und dann bist du instant tot.
Eine der vielen Alien-Waffen.
Die Waffen, das weiß ich noch, da habe ich mal noch bei NBN, bei Nerdy by Nerds, bei unserem Blog, da, als ich da noch dabei war, ganz, ganz früher sogar mal noch Guides dazu geschrieben für, aber Halo 4 war das dann, glaube ich, so welche Waffe und wie musste wo, wie oft treffen, weil das war ja alles vorgegeben, die Waffen haben sich da unterschieden, beim einen musste irgendwie viermal Körper, einmal hätte und so weiter, habe ich da alles analysiert, das gab es so da eigentlich gar noch nicht, zumindest nicht in deutscher Sprache, da habe ich da noch Artikel geschrieben und so, eieiei.
Ja, die wurden ja sogar sehr oft geklickt.
Ja, das war echt eine komische Sache, ja.
Ja, also ich muss ja sagen, ich hoffe immer wieder mal, dass ich wieder mal so ein Spielerlebnis habe.
Ja, ich frage mich ja ein bisschen, liegt das vielleicht einfach auch am Alter, dass sowas nicht mehr wiederkommt? Da möchte ich auch mal noch einen Cast zu machen, irgendwann über den Zauber der Videospiele, ob man den irgendwann wiederfindet, wenn man den mal verloren hat. Aber ja, du hast angesprochen, ja, nach Halo 3, wir haben es immer mal wieder ein bisschen durchsickern lassen, ging es nach unten mit diesem Zauber, aber sehr langsam. Erst kam noch Halo Reach, das haben wir schon noch vermehrt gespielt, hat uns schon ein bisschen weniger gefallen, aber haben wir noch gespielt.
Hat natürlich gewisse Gameplay-Änderungen mit sich gebracht.
Mhm.
Vielleicht war es eben wirklich die Zeit, also das Gameplay war schon solide.
Ja, ja. Gleiches darf ich dann auch über den Nachfolger sagen, Halo 4, das letzte Halo für die 360, haben wir auch noch gespielt, war auch ganz gut eigentlich, ich habe es gar nicht schlecht in Erinnerung, war dann aber schon recht anders mit Customizing, man konnte da schon gewisse Loadouts, also so Startsets definieren und dann schon ein bisschen Perks und Call of Duty lässt grüßen, es hat eine andere Richtung genommen, es war schon gut, aber halt nicht mehr so richtig Halo. Also da war der Zauber dann schon langsam ein bisschen raus. Eine kleine Erlösung dann, die Master Chief Collection. Da haben wir dann schon wieder ein bisschen Halo gespielt. Das war schon recht nice.
Man muss vielleicht sagen, das war vielleicht auch Grund dafür, dass es dann nicht ganz so stark gezogen hat bei uns. Mit dem Release von dem Spiel gab es einige Probleme. Also das ging lange, bis das überhaupt rund lief.
Matchmaking ging lange quasi gar nicht. Also das ging, glaube ich, ein halbes Jahr oder so, bis das wirklich sauber gepatcht war, dass nur mal das Matchmaking funktioniert hat. Aber man muss 343 und der Master Chief Collection jedoch zugutehalten. Das wurde über Jahre immer wieder gepatcht. Dann auch nochmal mit der Xbox One X nochmal aufgehübscht und alles. Also 343 hat das Spiel nicht aufgegeben, die blieben da wirklich dran. Und jetzt ist das ziemlich gut spielbar, aber dazu dann so gleich mehr. Nach der Master Chief Collection kam dann Halo 5 Guardians. Haben wir natürlich auch wieder gespielt, war auch okay, aber ja, da war da die Luft ein bisschen raus. Also heute würde ich eher wieder die Master Chief Collection spielen als Halo 5.
Ja.
Aber heute spielen ist ja eigentlich gleich schon das perfekte Stichwort für eine Rubrik, die in solchen Podcasts hier im Game Talk nie fehlen darf. Wie kann man denn Halo 3 und auch ODST heute noch spielen, falls wir euch da draußen das jetzt irgendwie schmackhaft gemacht haben sollten?
Also wenn ihr es ja gleich morgen spielen wollt, dann gibt es wohl keine andere Lösung, als das Spiel in der Master Chief Collection zu holen und sich dazu noch eine Xbox One zuzutun.
Aber da kann ich sagen, das ist gar nicht so eine schlechte Sache. Das läuft gut, sieht gut aus, macht Spaß, ist mega umfangreich mit all den Spielen, die da drin sind. Also da kann ich echt nichts Schlechtes drüber sagen. Das einzige Problem ist halt, ja, ist Xbox One. Da spielt ihr dann wahrscheinlich halt nur das drauf. Aber wenn ihr wirklich Halo spielen wollt, dann ist das der ganz klare Weg. Und jetzt kursieren aber schon erste Gerüchte, wenn du das hörst, haben die sich vielleicht sogar schon bestätigt oder dann eben nicht, dass sowas vielleicht doch mal langsam noch offiziell auf den PC kommen könnte. Ich verlinke dir ein angeteastes Announcement dazu in den Shownotes in der Beschreibung oder unter gametalk.fm/halo3.
Das wäre cool.
Halo spielen und sich dafür nicht extra eine Xbox anschaffen müssen, das wäre eigentlich echt nice.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass dann das Gameplay noch ein bisschen geändert wird. Zumindest gewisse Mechaniken, also
Crossplay-Probleme.
Vor allem gab es ja bei Halo immer dieses Auto-Aiming.
Das müsste dann bei PC vielleicht auch raus, weil es sonst... Ja, mal gucken. Es gibt ja einen Grund für mich, der dafür spricht und einer, der dagegen spricht. Der dagegen sprechende Grund ist einfach, es würde dann irgendwie echt die Xbox töten, weil dann wüsste ich langsam echt nicht mehr, für was ich mir eine Xbox holen sollte. Der Grund dafür ist aber die Beobachtung von Microsoft. Die Xbox und der Windows 10 PC sind über die Jahre so zusammengerückt. Du hast ja auf Windows 10 schon Xbox-Features und Crossplay und hin und her streamen und Spiele auf beidem kompatibel. Also kaufst du es da, kannst du es da drüben auch spielen und so. Also der ganze Trend dieser Vereinigung würde schon sehr darauf hinzeigen, dass wir mal ein Halo auf dem PC sehen. Ich würde es ja sehr begrüßen.
Und wenn es nicht die Master Chief Collection wird, könnte es ja dann das Halo 6 oder wie hieß es jetzt, dass es von ein paar E3 mal angeteasert wurde?
Vielleicht kommt das nächste Halo, wann und wie das auch immer werden mag, auf dem PC. Ja, möglich. Who knows? Wäre auch was, wenn es gut ist, klar.
Ja.
Jetzt gibt's aber noch eine Notlösung, die ich hier erwähnt haben will. Es gibt ein Fanprojekt, das, so wie es aussieht, sogar von Microsoft geduldet wird. Es nennt sich Installation 01, also 01. Ist angelehnt an die Namen dieser Halo-Ringe. Die machen eigentlich nichts anderes als Halo im Multiplayer, sehr stark angelehnt als Halo 2, für den PC zu entwickeln als Fanprojekt. Also quasi Halo 2 Multiplayer-Halo 3 Multiplayer für den PC. Ist sehr interessant, ich warte drauf, da kommt auch immer mal wieder ein Update, so hey, jetzt haben wir das gemacht und jetzt sind wir soweit, sieht sehr gut aus. Ich werde dir die Seite und Video dazu natürlich verlinken in den Shownotes. Gut, dann würde ich sagen, genug zu Halo für heute. Butch, schön hast du es hier zu mir ins Studio-Büro geschafft. Hat mich sehr gefreut, mit dir über Altzeiten, über alte Halo-Erfahrungen reden zu können.
Ich hoffe ja, dass es wirklich mal wieder so ein Revival von dem Spiel gibt.
Ja.
Vor allem eigentlich von den guten alten Zeiten, dass wir das mal so in der Art wieder zocken können.
Ja.
Vielleicht gibt es ja neue Witmaster-Achievements, das wäre ganz cool.
Mal gucken, was da Halo 6 bringt. Mich würde es ja sehr freuen. Dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Game Talk dann wieder reinhörst. Bis dahin, wie immer, wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Halo 3.
Und passt auf, sonst wird euch dann der Joey teabaggen.
Das ist eine schöne Sache. Naja, gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.